Schönen guten Morgen miteinander. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen in der Evangelischen Gemeinde Albisrieden. Unser heutiger Referent ist im Jahr 1957 geboren, ist mit der Heidrun verheiratet und zusammen miteinander haben sie 4 erwachsene Kinder. Er ist Leiter von Beratungen Plus und er hat einen Lehrstuhl an der IHL für Psychologie und Counseling, was auch immer das bedeutet. Die IHL ist eine christliche Hochschule, so viel ich das mitbekommen habe. Er hat 10 Jahre von seinem Leben in den USA verbracht, hat in Delaware hat er studiert und nachher hat er in San Diego hat er promoviert. Er ist Referent, er ist Psychologe, er ist Seelsorger, er ist Autor von verschiedenen Büchern und Aufsätzen, er ist Supervisor, Trainer und so weiter. Seine humorvolle Art eilt ihm voraus und hinterlässt bleibende Eindrücke. Sodass ich ihn eigentlich gar nicht vorstellen müsste, aber es ist doch sehr wohl angebracht. Herzlich willkommen, Ulrich Gisikus.
Danke.
Bitte um einen Applaus.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme immer wieder gerne. Man lernt immer was Neues. Jedes Mal, wenn wir beim Harry und bei euch zu Besuch sind, lerne ich was Neues. Zum Beispiel habe ich heute zum ersten Mal in einem Lobpreis den Mies Mulhof gemacht. Also das macht man eigentlich im Deutschen nicht so. Versteht ihr mich, wenn ich nicht Schriftdeutsch rede? Ja, nein, genau. Und dann habe ich zum ersten Mal einen englischen Akzent im Schweizerdeutschen gehört. Umgekehrt kenne ich schon ganz gut. Also wir hatten in Toronto einen älteren Bruder, der war Schweizer und hatte einen starken Schweizer Akzent im Englischen und predigte über die Stiftshütte und dann kam also jedes Mal das Wort Tabernacle. Das war also, habe ich gedacht, jetzt hinterher gehen wir zu einem Barbecue, oder? Dann habe ich verstanden, dass UNA ist Administrativo in Deutschland, versteht Ihnen, und UNA ist Operativo in der Schweiz. Ja, das haben wir sofort verstanden. Die Deutschen sagen, wo es lang geht und die Schweizer machen die Arbeit, oder? Das heißt das doch. Nein, ja. Vielen Spaß. Es ist schön, hier bei euch zu sein und ich genieße das sehr. Wir sind jetzt, glaube ich, so um die Muttertagszeit rum, glaube ich, schon seit ein paar Jahren jedes Jahr einmal in Zürich bei euch zu Besuch. Schön. Unser Predigtext heute findet sich in Lukas 8, Vers 4 bis 15 und ich lese ihn mal vor. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um Jesus versammelt. Aus allen Orten waren sie herbeigeströmt. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter die Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, die Saat ging auf und brachte 100-fache Frucht. Jesus schloss, wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Etwas später erklärt Jesus dieses Gleichnis und sagt zu seinen Jüngern, das Gleichnis bedeutet Folgendes, das Saatgut ist Gottes Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt der Teufel und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, andere Menschen entsprechen der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Lauf der Zeit von den Sorgen, von dem Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Schauen wir uns erstmal den Bauer an. Ich würde sagen, effektiv geht anders. Man investiert unendlich. 3 von 4 Investitionen haben aber keine Chance. Ich vermute, dass Sie das als Unternehmer nicht tun würden. Was der Bauer da macht, ist reine Verschwendung. Wirft das gute Saatgut auf Wege, Steine und ins Dickicht. Ja, ist der Bauer zu faul, um da vorher mal mit der Hacke das ein bisschen aufzulockern oder die Steine rauszuholen? Hat er keine Zeit? Hat er das Dickicht nicht wegmachen wollen? Welcher Bauer streut kostbares Saatgut auf unvorbereiteten Boden? Naja, der Bauer, von dem hier die Rede ist, ist Gott. Hier geht es um das Wort Gottes. Das Saatgut ist das Wort. Und ich dachte, letztes Jahr haben wir eine Baumblüte gehabt in Freudenstadt im Schwarzwald. Da sind wir umgeben von Fichtenwäldern, und zwar auf jeder Seite der Stadt. Und die ist relativ klein. Und die beginnt jetzt gerade wieder und wochenlang ist dann alles gelb. Also da kommt jeder Windstoß aus dem Wald und dann ist auf dem Motorrad gelbes Klebezeugs auf den Autos. Ist immer, beim Motorrad ist immer wichtig, dass man das vorher ein bisschen wegsprüht, weil wenn das einmal richtig einbrennt im Auspuff, dann ist es auch zum Bleiben. Wenn man die Fenster ungünstigen Tag auflässt, hat man diese gelbe Pampe auch in den Keyboard vom Computer und dann kann man sich ein neues Keyboard anschaffen, weil das klebt und so weiter. Ein Wahnsinnsüberschuss, was die an Schwaden wehen vom Waldrand in die Stadt rein, alles ist gelb, das sind Tonnen von Blütenstaub. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch an den Biologieunterricht, zumindest so ab der 10. Klasse. Da haben wir uns vielleicht auch gefragt, was wohl aus uns geworden wäre, wenn ein anderer der 100 bis 600 Millionen Samenfäden das Rennen gemacht hätte, oder? Also ich meine, die Tatsache, dass es uns gibt, beruht schon mal auf einer Chance von 100 bis 600 Millionen. Da kriegen Sie mehr als einen Sechser im Lotto. Also Sie sind alle schon ein Hauptgewinn. Einer von 100 Millionen. Und was mir deutlich wird, ist, dass die Natur, die ja von dem Schöpfer kommt, von dem hier die Rede ist, die Natur geht mit nichts üppiger um, mit nichts verschwenderischer als Samen. Wenn Sie die Pollenblüte der Korallenriffe sehen, wo dann über Tausende von Kilometern einfach das Meer milchig wird. Der Bauer im Garten, im Gleichnis, ist wie Gott, ist wie die Schöpfung. Er spart nicht. Er spart nicht wie der Schöpfer selbst mit dem, was Saatgut ist. Saatgut ist nämlich im Grunde Information. Saatgut hat innen drin DNA, Desoxyribonukleinsäure oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und DNA ist vom Englischen her, deswegen heißt es nicht S, sondern A wie Acid, aber das macht nichts. DNA ist Erbgut. Samen ist DNA. Samen enthält einen Code aus Eiweißen, der auf kleinstem Raum ungeheure Datenmengen speichert. Wenn wir also mal zum Beispiel die 23 menschlichen Chromosomen ansehen, dann enthalten die ungefähr 1300 Megabyte an Daten und würden mal rein informationstechnisch gesehen auf 2 Daten-CDs gespeichert werden können. Das ist in Buchstaben auf Papier eine größere Bibliothek. Aber bei Menschen passen sie in die Spitze einer Stecknadel. Also eine ungeheure Datenmenge. Und wie gesagt, das ist nur eines von 100 bis 600 Millionen. Können Sie sich mal überlegen, welcher Datentransfer da passiert. Im Gleichnis sagt Jesus, der Same ist das Wort. Das Wort ist im Griechischen Logos. Aber Logos ist nicht das Wort im Sinne von ein paar Buchstaben, die einen Teil eines Satzes ausmachen, sondern Logos bedeutet ein Begriff wie Sinn, wie Inhalt, auch wie Gesinnung, unser Prinzip, die Logik eben, die hinter einer Sache steckt. Wir finden dieses Wort Logos auch in dem Wort, was sehr genau beschreibt, was damit gemeint ist, nämlich die Ideologie. Die Ideologie ist das, die Idee des Wortes, des Logos, die dahinter steht. Wenn der Bauer also seinen Samen so überschwänglich ausstreut, so wie die Bäume im Wald, dann heißt das, Gott bietet uns seine Ideologie überschwänglich an. Durch jede Ritze im Knopfloch kommt seine Ideologie. Er bietet uns ständig und überall seine DNA an und sie kommt uns überall entgegen, wie bei der Tannenblüte. Überall finden wir ihre Spuren. Es gibt nichts, wo dieser gelbe Staub nicht hinkommt. So ist Gott mit seiner Ideologie. Wenn wir den Sonnenaufgang sehen, begegnet uns der neue Tag, den Gott heute für uns gemacht hat. In den Kindern, wir sind seit kürzlich zum zweiten Mal Großeltern geworden. In den Kindern begegnet mir Gott in schöpferischer Aktion. In den Cornflakes beim Frühstück begegnet mir seine Fürsorge. Und in einer leckeren Tasse Kaffee, die ich hier sehr genieße, zeigt Gott mir seinen Spaß am Genuss. Er begegnet mir, seine DNA, in Liedern und biblischen Texten, begegnet mir sein Wort als Orientierung und Lebenshilfe. Im Gebet und in der Stille spricht sein Geist mit unserem Geist. Also wenn die Tannenblüte verschwenderisch ist, Gott ist mit seiner DNA noch viel verschwenderischer. Seine Ideologie finden Sie überall, die kommt uns überall raus. Und wissen Sie was, das bewirkt etwas. Die Ideologie Gottes schafft das, was die Bibel Glaube nennt. Glaube kommt aus der DNA, Vertrauen kommt aus der DNA Gottes, die sich mit ihrer Ideologie das Vertrauen des Vertrauens in unserem Leben einnistet. Da gibt es Befreiung von Geiz, von Gier, auch von anderen Bindungen, das kommt aus der DNA Gottes, die sich mit ihrer Freiheitsideologie durchsetzt. Diese Ideologie ist eine Ideologie der Freiheit. Liebe begegnet uns als das Erbgut Gottes, wenn er sich selbst, die Liebe in Person, wenn er sich selbst in unseren Beziehungen durchsetzt. Gottes Vergebung hilft uns zu vergeben. In der Gemeinschaft mit anderen begegnet uns Gott selbst, im Bedürftigen, in der Not, aber auch im Feiern und im Lachen. Seine Ideologie der Freundlichkeit und der Freundschaft kommt uns in anderen Menschen entgegen. Die Sprengkraft der Samen kann ungeheuerlich sein. Wir hatten in Kalifornien den Parkplatz unseres Apartmentgebäudes, wo wir gemietet haben, und so ein Hausmeisterjob war, neu asphaltiert. Da waren so gut 15 cm Asphalt drauf. Es hat keine 3 Monate gebraucht, da ist er aufgebrochen, weil vom Nachbarn der Bambus durchgewachsen ist. 15 cm Asphalt ist kein Gegner für einen Bambus, wenn er nicht richtig schön eingebettet ist. Jeder weiß, was so ein kleiner Same in einer Felsspalte ausrichten kann, wenn langsam ein Baum entsteht und ein paar Jahre später eine große Wurzel riesige Felsblöcke abspringen kann. Das kennen Sie alle. Ideologien haben ungeheure Macht. Glaube kann Berge versetzen. Und in der Tat, das passiert ja auch. Wo Gott mit seinem Erbgut, dem Logos, also der Ideologie des Reiches Gottes, in unserem Leben Halt finden kann und wo er wachsen kann, da ändern sich die Dinge. Da wird Schuld vergeben, da wird Anklage mit Gnade beantwortet, da wird Hass durch Liebe ersetzt. Wo Bindungen herrschen, wächst die Freiheit. Jesus erklärt das den Jüngern. Und er nennt genau diesen Prozess Rettung, griechisch Sozo. Der Begriff Sozo kann man übersetzen mit retten, so wie wir es meistens machen, oder erlösen. Aber er heißt eben auch schützen, bewahren, heilen, ganz machen. Sozo ist das, was dieser Same bewirkt, Errettung. Also die Ideologie des Reiches Gottes, Gottes ureigene Art zu fühlen, zu denken, zu leben und zu lieben, zu planen und zu bewerten, Beziehungen zu gestalten und mit Ablehnung umzugehen, wird in der Bibel mit einem Wort zusammengefasst. Dieses eine Wort heißt Evangelium, gute Nachricht, oder in der Sprache vielleicht unserer heutiger Zeit würden wir sagen positive Ideologie. Ja, das ist Evangelium, die Ideologie des Reiches Gottes. Die gute Botschaft. Das ist der Bauer. Großzügig, unglaublich verschwenderisch. Wahnsinn, was der da macht. Aber aus dem Herz. Und was er dort verteilt, ist sich selbst. Sein Erbgut. Kommen wir zum Acker. Der Acker sind wir, also Sie und ich. Und der Acker kann Samen aufnehmen, muss das aber nicht tun. Und Jesus macht klar, es gibt viele Gründe, warum wir, auch wenn der Same des Evangeliums durch jede Ritze unserer Existenz eindringen möchte, wie der gelbe Blütenstaub in der Fichtenblüte, warum wir diesem Samen manchmal keinen Raum geben können oder wollen. Darum geht es in diesem Gleichnis, und das sind die Fragen, die dieses Gleichnis an mich stellt. Zuerst nennt Jesus den hart getretenen Weg. Sicher auch in Ihrem Leben Bereiche, wo wir uns plattgetrampelt fühlen. wo wir es erlebt haben, dass andere auf uns rumtreten. Ich bin manchmal bei Facebook, manchmal mehr oder weniger aktiv, aber finde es immer ganz spannend, mit wem man da so alles in Kontakte tritt. Und dann ist also da ein Teilnehmer, ein begeisterter Teilnehmer dieser Pegida-Demonstration in Dresden bei mir auf Facebook gewesen. Sie wissen, was das ist, die Pegidioten, das sind die Leute, die gegen eine Gefahr kämpfen, die es gar nicht gibt. Sehr viel Presseaufmerksamkeit bekommen mit ihren Demonstrationen, die sie natürlich nicht Demonstrationen nennen, sondern das heißt dort Spaziergang. Also die Pegida lädt in Dresden jeden Montag zum Abendspaziergang ein. Und diese Spaziergangsteilnehmer, die, da hat also einer bei mir auf Facebook sich da geoutet, dass er das gar nicht gut findet, was ich geschrieben hatte zum Thema Pegida. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Der Mann ist fromm, der geht seit seiner Kindheit gehört er zu einer Brüdergemeinde. Und er ist also jeden Montagabend bei diesem dumpfen Spaziergang dabei. Aber der schrieb mir zuerst mal, ja klar, so ein Wessi-Professor hat ja gut reden. Also so ein Westler, dem es immer gut gegangen ist, der mit dem silbernen Löffel im Hintern geboren wurde, der hat's gut, der kann gut reden. Und dann habe ich ihm geschrieben, wie recht er damit hat. Ich habe ja gut reden, so privilegiert, wie wir hier sind. In der Schweiz, in Baden-Württemberg. So privilegiert haben wir ja alle gut reden. Sehr leicht. Die Diskussion ging dann schnell aus dem öffentlichen Facebook-Bereich, wo man Kommentare hin und her schießt, manchmal ein bisschen wie Maschinengewehrfeuer. Und es ging dann zur persönlichen Nachricht, also was nur zwischen uns beiden läuft. Und dann erzählte er mir über diese Facebook-Funktion, dass er wegen seines Glaubens in der DDR, also in der damaligen DDR nicht studieren durfte. Und so wurde dieser fleißige und aufgeweckte Schüler Brief- und Paketbote bei der DDR-Post. Als die Wende kam und die Mauer fiel, war er 40. Mit Familie, zu alt für einen beruflichen Neustart und zu jung, um in Pension zu gehen. Er hörte ganz große Worte dieses Kanzlers der Christlichen Demokratischen Union, der blühende Landschaften versprach und das Versprechen gab, keinem wird es schlechter gehen, 89. Aber diese Hoffnungen wurden natürlich bald enttäuscht. Mein Freund blieb nämlich Briefbote mit einem Gehalt deutlich unter dem schon schlechten Postbotengehalt in Westdeutschland. Aber seine westdeutschen Kollegen waren damals noch Postbeamte und wurden dann zu sehr guten Bedingungen früh pensioniert. Aber er nicht. Und jetzt ist er mit 65 mit kaputten Knien und quälenden Rückenschmerzen endlich in der Rente. Aber diese Rente liegt nur wenige Euro über dem Sozialhilfesatz. Um ihn herum sieht er in Dresden wachsenden Wohlstand. Dresden ist eine Booming Town. Da steigen die Immobilienpreise und die Mieten natürlich auch. Aber an diesem Wohlstand nimmt er nicht teil, denn um sich sieht er Wohlstand und vor sich sieht er Altersarmut. Auch Gott ändert nichts an seinem Unrecht. Die alten Brüder haben gesagt, schreibt er, das Jahr 2000 werden wir nicht mehr erleben, da kommt der Herr vorher wieder. Wie schade, dass sie sich geirrt haben, schreibt er. Können Sie die Enttäuschung spüren? Und jetzt läuft er also Montag für Montag Sturm für das europäische Abendland. Pegida heißt ja patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. In Dresden gibt es übrigens 0,4% Ausländer. Also er läuft jeden Montag Sturm für das Abendland, das ihm immer nur einen Tritt in den Hintern gegeben hat, muss man auch sehen, um es vor einer Bedrohung zu schützen, die es überhaupt nicht gibt. Ja, das ist ein gläubiger Mann. Aber wenn so auf dir herumgetrampelt wird, dann wirst du hart. Dann kann der Same dieser frohen Botschaft keinen Halt finden. Dann haben Evangelium, Barmherzigkeit und Gnade, Mitgefühl und Freude am Leben wenig Chance. Dich selbst zu erreichen, schwierig. Und dann können sie sich auch nicht entfalten. Oder doch? Jesus sagt am Ende des Gleichnisses diesen Satz, wer Ohren hat, zu höre, der höre. Das heißt doch, du kannst diese Botschaft des Evangeliums hören. Ich will jetzt nicht über meinen Pegida-Freund urteilen, aber wenn ich Jesus richtig verstehe, sagt er ihm und uns, diesen Spruch aus Hebräer 13, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Ja, das kann ein verwöhnter Wessi leicht sagen. Ist easy. Aber der, der es gesagt hat, war ja eben kein verwöhnter Wessi, war kein Wohlstandskicht, sondern selbst Flüchtling. Er hat unter der Herrschaft der Besatzer und der religiösen Elite gelitten, er wurde verfolgt, lächerlich gemacht und verunglimpft und ist am scheinbaren Ende elend an einem Kreuz zu Tode gequält worden, aber eben nur dem scheinbaren Ende, denn in Wirklichkeit ist dieses Ende der Anfang. Der, der das gesagt hat, ist nicht einer von denen, die sagen, der hat ja gut reden. Er sagt, du kannst, auch wenn du noch so hart bist, deine Ohren öffnen und hören. Neben dem Weg gibt es dann den felsigen Untergrund. Jesus redet von Felsen, auf dem der Same schnell aufgeht, aber auch schnell wieder abstirbt. In dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in meiner Kindheit, da hatten wir unter dem Boden eine etwa 30 cm tief liegende Betonplatte über einem, wo so Abwasserrohre zusammengelaufen sind. Also so einmal einen Meter, 30 cm Erde drüber. Und das Interessante war, dass im Frühling, wenn der Rasen so langsam grün wurde, da zuerst eine knallgrüne Fläche von etwa einmal einem Meter war. Ich vermute, dass die Betondecke verhindert hat, dass das Wasser weiter runtergegangen ist in den Boden und dass es da einen schönen feuchten Boden gab. Vielleicht war es auch warm von dem Abwasser unten, ich weiß es nicht. Aber es war dann relativ schnell so, dass im Frühling das erste Gras dort grün war, aber sobald der Sommer kam, hatten wir auf dem Rasen immer einen braunen Fleck von etwa einmal einen Meter, weil das Wasser keine Feuchtigkeitsreserven anlagern konnte, dass dort sehr schnell trocken wurden. Von solchen Felsen redet Jesus, solche Betondeckel, die dicht unter der Oberfläche liegen. Sie sind nicht offensichtlich, aber dadurch nicht wirkungslos. Denken Sie mal darüber nach, welche Härten, welche Narben, welche Vorwürfe, welche Versteinerungen bei Ihnen so dicht unter der Oberfläche liegen. Niemand sieht sie. Die meisten Menschen wollen auch nicht, dass da jemand drankommt. Aber Sie merken es vielleicht selbst, die dünne Fassade, 30 cm Erdboden, erlaubt nicht, dass da Frucht entsteht. Die dünne Fassade erlaubt immer wieder eine kurze Begeisterung für spirituelle Erfahrung, ein schöner Gottesdienst, der mich bewegt und gut tut. Wir sind emotional angesprochen, vielleicht identifiziere ich mich sogar mit einer Tradition, Freie Evangelische Gemeinde Zürich oder Methodistenkirche Freudenstadt oder was auch immer. Vielleicht identifiziere ich mich mit einer Tradition, aber in der Tiefe kann diese DNA Gottes sein Erbgut nicht wirklich Fuß fassen. Echtes Vertrauen in seine Güte und Gnade, echte Nachfolge in seinem Auftrag, echte Geborgenheit im Evangelium fällt uns schwer oder ist unmöglich. Die Bibel kennt solche Felsbrocken. Ich denke an Martha und Maria am Grab ihres Bruders Lazarus. Da sagt Jesus ihnen, wenn du den Stein wegrollst, kann ich in die Tiefe deines Lebens gehen, in die Grabhöhle, in die Quelle deines Kummers, dorthin, wo es stinkt. Und dann kann ich neues Leben schaffen. Als gläubiger Christ hätte ich gedacht, Jesus hätte doch sagen können, komm, wir beten mal, dass der Stein wegrollt. Oder als Psychologe würde ich fragen, können wir mal über den Stein reden und was macht der so mit dir? Jesus ist so nicht. Er sagt, roll ihn weg. Hey, das sind zwei Frauen, ich weiß nicht, wie groß und stark und wie schwach die waren, aber so ein Stein wegrollen ist jetzt nicht wirklich easy. Das waren dicke Dinger. Und die Maria und die Martha sagen völlig zu Recht, Entschuldigung, weißt du, wie in einem ungekühlten orientalischen Grab eine Leiche nach ein paar Tagen riecht? Da willst du nicht dran, mein Lieber. Lass das bitte zu. Aber Jesus lässt es nicht dabei. Er sagt, roll diesen Stein weg. Ist nicht rock and roll, ist roll and go. Na, was auch immer. Rock the roll. Ja, roll the rock. Das fällt uns schwer. Das fällt uns schwer, hier Jesus den guten Samen des Evangeliums an diese Versteinerung unseres Lebens zu lassen. Aber Jesus begegnet uns nicht mit Zwang. Er geht nicht mit der Spitzhacke und nicht mit dem Baggerschaufel. Der Bauer, der am Anfang die Steine nicht wegräumt, lässt dem Acker die Freiheit, diese Steine auch drin zu lassen. Jesus fragt uns, er bittet uns. Und es ist nicht zuletzt sein leeres Grab, was uns am Ende zuruft: Die Felsen sind nicht stärker als das Leben. Der Stein muss weichen, weil Gott stärker ist als der Tod. Es ist sein Grab, auf das das Grab des Lazarus hinweist. Und Sie kennen ja die Geschichte von Martha und Maria, die ihren Bruder dann auch wieder begrüßen dürfen. Und die Botschaft Jesu ist: Gott ist stärker als der Tod. Als letztes Hindernis nennt Jesus für das Gelingen der Saat, nennt Jesus die Dornen. Und er erklärt dazu, dass das die erdrückende Wirkung von Sorgen und Freuden, des Wohlstands und der Sachzwänge des Alltags ist, die dem Glauben keine Luft lassen, Frucht zu bringen. Es gibt hier eben immer Wichtigeres, als der Ideologie des Reiches Gottes Raum, Licht und Luft zu lassen. Und da denke ich an eine Begegnung, die in Markus 10 berichtet wird. Kennen Sie alle? Als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Stellt die richtige Frage. Und dann sagt Jesus: Du kennst doch die Gebote. Rabbi, erwiderte der Mann, das habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir, sagt er: Geh und verkaufe alles, was du hast, und ergib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte großes Vermögen. Als Kind und Jugendlicher habe ich diese Geschichte immer als ein Beispiel für eine nicht gelungene Evangelisation gesehen. Sehe ich nicht mehr so. Im Gegenteil. Ich finde das eine der gelungensten Geschichten des Alten Testaments, des Neuen Testamentes. Und zwar deswegen, weil Jesus einem Mensch seine Liebe zeigt, unabhängig davon, ob er sich für das wahre Glück entscheidet oder das Glück, was fröhlich winkend aus dem Fernsehschirm ihn anlacht die ganze Zeit. Jesu Liebe ist nicht davon abhängig, ob wir uns für ihn oder gegen ihn entscheiden. Im Reich Gottes gibt es das Erbgut Gottes überschwänglich im Angebot, aber es gibt keine Zwangsbesamung wie bei den Kühen in der modernen Viehzuchtindustrie. Nehmen Sie das wahr. Es ist eine Liebesgeschichte, einen Menschen weggehen zu lassen. Und jede Liebesbeziehung basiert darauf, dass man Nein sagen kann. Meine Eltern haben mit mir eine Bindung gehabt, oder ich mit ihnen. Das ist auch gut so. Bin nicht gefragt worden. Ich habe nicht sagen können: Oh nee, bei denen lieber nicht, oder so. Mit meiner Frau habe ich nicht eine Bindung, sondern eine Beziehung. Sie und ich haben uns entschieden, bei relativ guter geistiger Gesundheit zu sagen: Ja, ich will dich lieben, achten, respektieren, dir treu sein, bis das einer von uns nicht mehr lebt. Und dann haben wir, weil wir eben wirklich bei guter geistiger Gesundheit waren, den Satz dazu gefügt: So wahr mir Gott helfe. Weil das kann man gar nicht wirklich entscheiden. Das ist ein bisschen wahnsinnig, sowas zu entscheiden. Aber mit diesem "So wahr mir Gott helfe" geht es dann doch wieder. Das ist der Unterschied zwischen einer Bindung, die ein Kind zu seinen Eltern hat: Ich brauche dich. Und dann ist der Sinn dieser Bindung immer auch die Loslösung, das Weggehen. Das wissen Sie spätestens, wenn Sie Teenage-Kinder haben. Bindungen haben immer das Ziel, sich zu lösen. Und dann bietet sich die Chance für eine Beziehung. Mit meinen erwachsenen Eltern kann ich eine Beziehung haben, ohne eine Bindung zu haben. Das geht. Aber erst, wenn ich eine Weggehphase gehabt habe, eine Loslösungsphase. Jesus bietet uns nicht Bindungen an, sondern er befreit uns von Bindungen und bietet Beziehungen an. Und im Reich Gottes gibt es dieses Saatgut. Und es gibt auch Menschen, die wie der reiche Jüngling vor Jesus wiederknien, weil sie wirklich wissen, wer er ist. Er sagt: Rabbi. Und sie stellen die richtigen Fragen. Was lohnt sich wirklich im Leben? Was macht das Leben aus? Wie komme ich ins ewige Leben? Auch diese Menschen haben die Wahl. In der Möglichkeit des Neinsagens liegt die Würde einer Liebesbeziehung. Nur wer Nein sagen darf, kann auch wirklich Ja sagen. Und Sie haben es ja gemerkt: Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus sieht uns an und liebt uns, auch wenn wir ihn abweisen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das letzte Wort dieses reichen jungen Mannes war. Wir wissen nicht, was aus ihm passiert ist, aber das Erbgut des göttlichen Samens macht ja den, der es in sich aufnimmt, zum Erben. Erbgut macht zum Erben, und zwar dessen, von dem dieses Erbgut kommt. Ich habe das Erbgut meiner Eltern. in meinen Genen. Und deswegen werde ich zum Erbe meiner Eltern. Und das zeigt Jesus ihm auf. Das Erbe Gottes ist ein unendlich größeres Vermögen, als jeder noch so große Reichtum es sein könnte. Jesus redet von dem Schatz, den dieser Mann gewinnen könnte. Aber eben neben den Härten und den verborgenen Felsen, die uns die Entscheidung schwer machen, gibt es auch die Entscheidung, andere Prioritäten zu setzen. Und dieser Entscheidung, dem Nein, schaut Jesus liebevoll zu und lässt uns gehen. Das ist erstaunlich. Natürlich gibt es aber auch den guten Boden. Es gibt auch das, wo Menschen eben nicht zugetrampelt sind wie der Weg, unter der Oberfläche verhärtet, sodass sie nicht wirklich da sein können, oder wo sie durch Sorgen und Wohlstand abgelenkt sind wie die Dornen. Und sicher ist keiner von uns ausschließlich guter Boden, oder? Also Jesus sagt zwar, manche Menschen sind so, manche Menschen sind so, manche, aber ich glaube, was er eigentlich sagt, weißt du, in dir ist ein bisschen so, in dir ist vielleicht ein bisschen so. Guck mal, ob da nicht eine ganze Menge von dem da drin ist. Und dann könnte auch eine ganze Menge so drin sein, oder? Ich kenne alle vier. Ich kenne so Bereiche, in denen ich ein bisschen plattgetrampelt bin. Ich kenne Bereiche, in denen ich einfach mein Leben spannender finde als das Reich Gottes und so weiter. Aber es gibt guten Boden. Es gibt Menschen, die nicht nur zugetrampelt unter der Oberfläche verhärtet durch Sorgen und Widerstand und Wohlstand abgelenkt sind. Niemand ist nur guten Boden, aber es gibt ihn. Das ist das offene Ohr, von dem Jesus redet. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und da passiert's. Das ist unglaublich, was da passiert. Jesus redet von hundertfach. Übrigens, wir Westdeutschen und vielleicht auch ihr Schweizer tendieren ein bisschen zum Perfektionismus oder sowas. Und wir hören hier nicht hundertfach, sondern hundertprozentig. Das ist ein großer Unterschied, ihr Lieben. Jesus redet nicht vom Perfektionismus, vom hundertprozentigen, vom Fehlerlosen, sondern er redet vom Hundertfachen. Er redet von Üppigkeit, von Vervielfältigung. Und das ist die Natur eines Samens. Wenn man einen Samen in guten Boden mit Wasser und Licht versorgt, dann hat der ein Programm eingebaut. Dieses Programm passiert von selber. Dieser Same vervielfältigt. Das liegt im Wesen, in der Natur des Samens. Sonst ist er keiner. Ein Same, der sich nicht vervielfältigt, war keiner. Das ist seine Wesensart. Wir sind der Boden und wir können Frucht bringen, aber wir können nicht den Samen ersetzen. Wir können nicht die Frucht erzeugen. Wir können nicht mal einen Apfel wachsen. Wir können nur die Bedingungen dafür schaffen, unter denen er von selbst wächst. Jesus erzählt den Jüngern in Markus 4 das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, wo der Bauer geht und den Samen auf das Land streut und dann geht er nach Hause und legt sich hin und isst und trinkt und schläft und das viele Tage lang, denn der Same wächst von selbst, das Gras, dann der Halm, dann die Ähre am Halm und der Bauer sagt, ich weiß auch nicht, wie das passiert irgendwie von selbst und wenn die Zeit zur Ernte da ist, dann nimmt der Bauer seine Sichel und bringt die Ernte ein. Das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat sagt uns, wenn die Saat da ist und du offen bist, dann guck doch mal zu, was passiert. Wenn du an den Keimen ziehst, ist das nicht wirklich hilfreich. Macht's nicht schneller, macht's eher kaputt. Und ich glaube, dass Jesus mit den Jüngern nach diesem Theorieeinheit, mit den Markus 4, können Sie nachlesen, geht er ja mit denen in die Praxis und macht eine kleine praktische Übung dazu. Gute Didaktiker, Seminarleiter machen das so, die machen so Praxisübungen nach Theorieeinheiten. Und die Praxisübung, die Jesus macht, er geht mit ihnen auf den See und dann kommen so Wellen und Sturm und das geht alles und Jesus pennt im Boot. Und sagt den Jüngern, du, pass mal auf, wann du schlafen und einfach Gott seine Arbeit machen lassen musst. Das ist nicht eine Frage von Wind und Wellen. Das sind die Dornen, dieser Wind und die Wellen, die Sorgen, die uns eigentlich davon abhalten, sondern lass das passieren, was Jesus in dir tun möchte. Öffne dich für ihn. In Matthäus 12 sagt Jesus, ein guter Baum bringt von selbst Frucht. Wenn er am Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist er schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Was muss ich also tun, um gute Frucht zu bringen? Zuerst mal, ich brauche die richtige DNA, das richtige Erbgut. Die Beziehung ist entscheidend. Und dann muss ich diesem Samen Gottes Raum geben. Die Verhärtungen und Felsen, meinen Ehrgeiz, meine Ängste Jesus geben. Jesus hat es ja vorgemacht. Er sagt, ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen. Wenn Gottes Kraft in uns wirkt, dann bleiben wir nicht bei uns. Wir bleiben nicht allein. Wir bleiben nicht autistisch verhaftet in unserem Leben. Ich meine mir mich. Sondern wenn Gottes Kraft in uns wirkt, dann verschenken wir uns. Dann wird der Same zur Frucht und die Frucht wird zum Samen. Das ist der Kreislauf. Der Same wird zur Frucht und dann werden wir zum Samen Gottes im Leben anderer Menschen. Effektiv geht anders. Klar, im Reich Gottes wird nicht knauserig gerechnet, es gibt kein Controlling, das peinlich genau den Aufwand und Ertrag in Prozenten darstellt. Aber wer von der DNA Gottes infiziert ist, bekommt ein großes Herz und fragt nicht zuerst danach, ob es sich lohnt und was es bringt. Übrigens wie in allen Liebesbeziehungen. Wer auf die Frage, liebst du mich, mit der Gegenfrage antwortet, ja, muss ich mir überlegen, lohnt sich das auch? Bringt mir das was ein? Also ich habe auch damals vor 36 Jahren nicht gesagt, doch, das halte ich für eine lukrative Idee, ich sag mal ja, oder? Wer auf die Frage nach der Liebe antwortet mit, ja, lohnt sich das, denn hat die Frage nicht verstanden. Und so ist es auch mit Gott. Wer auf die Frage nach seiner Liebe, ich liebe dich, willst du mich lieben, in seinen Kontostand guckt oder die Noten seiner Klassenarbeit im Hinterkopf hat oder was auch immer und fragt, ja, lohnt sich das denn auch? Der hat die Frage nicht verstanden. Die Liebe, mit der Gott uns begegnet, fragt nach unserem Ja. Und sie akzeptiert unser Nein. Aber wenn wir uns zu diesem Ja entscheiden, zu Gott entscheiden, dann bringen wir Frucht. Amen.
Es ist schon noch spannend, wie man dazu neigt, solche Gleichnisse immer für sich selber auszulegen. Also ich habe gemerkt, ich habe immer gedacht, ich bin der Sämann und ab und zu, wenn ich Lust habe, streue ich Samen und die anderen nehmen es nicht auf und immer so habe ich das interpretiert. Aber dass ich selber könnte der Felsen sein und ab und zu mal Gott nicht wählen in mein Herz lassen, das habe ich mir noch nie überlegt. Aber wie wahr. He? Besten Dank, für das, dass du vorbeigekommen bist und auch für die Heidrun. Ich danke euch, dass ihr euch die Mühe genommen habt. Danke auch euch anderen, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich möchte noch darauf hinweisen, nächste Woche geht es weiter mit der Predigtserie von Harry. Sehr spannend. Also, macht's gut. Geniessen noch den Kaffee, kommt vorbei und kommt auch nächste Woche wieder. Viel Schauen miteinander.